Wie wenig ist genug, um ein gutes Leben in einem Haus führen zu können? Und können wir uns das als Gesellschaft leisten, so viel Technik zu installieren, wenn wir sie am Ende nicht beherrschen und sie eher dazu führt, dass wir sogar, weil wenn man Technik falsch nutzt, kann sie natürlich auch zum sogenannten Rebound-Effekt führen und mehr Energie verbrauchen.
Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und in unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir unterschiedliche Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Energiekrisen und steigende Baukosten verschaffen nachhaltigen und sparsamen Bauweisen neue Dringlichkeit. Auch in der Architektur gibt es deshalb einen Gegentrend, und zwar weg vom Hightech-Ansatz hin zur Low-Tech-Architektur. Low-Tech ist ein Vorreiter, wenn es darum geht, Ressourcen zu schonen sowie den ökologischen Fußabdruck der Bauindustrie zu verringern. Low-Tech setzt auf Robustheit, minimalistische und kostengünstige Konstruktionen. In der Architekturszene bekannt für diesen innovativen Mix ist unser heutiger Gast. Ihr beruflicher Weg hat sie von der Architektur hin zur Spezialisierung auf Bauklimatik und Energieeffizienz geführt. Ihr Credo: Wie wenig ist genug, erläutert uns heute Elisabeth Endres. Sie ist Architektin und Professorin an der TU Braunschweig und leitet dort das Institut für Bauklimatik und Energie der Architektur. Ihre Arbeit zeichnet sich durch einen ganzheitlichen Ansatz aus. Neben ihrer Forschungstätigkeit verfügt Elisabeth Endres über umfangreiche praktische Erfahrung als Projektleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung im Ingenieurbüro Hausladen. Sie hat an zahlreichen Projekten mitgewirkt, darunter zum Beispiel auch die Evaluierung des Raumklimas in der Elbphilharmonie und die Entwicklung eines CO2-neutralen Quartiers in München. Zudem engagiert sie sich in verschiedenen Gremien und Organisationen für eine nachhaltige Architektur und Stadtentwicklung. Für ihre Arbeit wurde Elisabeth Endres mehrfach ausgezeichnet. Wir freuen uns also auf einen spannenden Input. Herzlich willkommen, Frau Endres.
Hallo und grüß Gott. Danke, dass ich da sein darf.
Frau Endres, Ihr beruflicher Weg hat Sie von der Architektur hin zur Spezialisierung auf Bauklimatik und Energieeffizienz geführt. Was hat Sie eigentlich dazu inspiriert, sich auf dieses Thema zu konzentrieren? Gab es einen Moment oder ein Projekt, das für Sie besonders prägend war?
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich wahrscheinlich unter den Energieeffizienzexperten nicht so tituliert werden würde, weil ich gar nicht so der Effizienzmensch bin, sondern eben die Frage mir immer stelle, ob wir nicht in der Effizienzfalle sitzen. Also natürlich weiß ich um die Energieeffizienzthemen und wie wir hinkommen, aber bin jemand, der das sehr hinterfragt, dass wir eben jetzt schon 30 Jahre auf die Effizienz zu laufen, deswegen nehme ich die Expertin Bauklimatik gerne und Low-Tech. Aber ich weiß, dass wenn das jetzt jemand hört aus dem Bereich Energieeffizienz, dann würde ein Schmunzeln über deren oder dessen Lippen gehen. Mhm. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Es haben auch schon Kommilitonen mir geschrieben, die mit mir studiert haben. Du hattest nie viel mit Technik zu tun und du hast immer gerne entworfen. Das stimmt auch und das mache ich auch heute noch. Und ich sehe auch gar keine Divergenz da drin oder keine Unterscheidung zwischen Entwerfen, Technik und Bauphysik, sondern das ist eins für mich. Wahrscheinlich ist die Initialzündung mein eigenes Elternhaus. Das ist ein alter Bauernhof. Dort war das Raumklima nie optimal, aber trotzdem war es eben sehr angenehm, dort zu leben. Auch mit unterschiedlichen Klimazonen im Winter. Ein Raum warm, der andere kühler. Und was ein Luftzug ist, spürt man auch in einem alten Haus. Also wahrscheinlich hat mich das doch mehr geprägt. Dann auch mein Schulgebäude, eine alte Klosterschule. Das sind sicherlich Gebäude auf dem Weg zum Architekturstudium, die mich sehr geprägt haben. Und dann war es schon eher nicht ein Gebäude, sondern der Dialog immer zwischen TGA und Architektur, der mich sehr interessiert hat. Und in München damals Gerhard Hausladen uns das alles sehr einfach vermittelt hat. Und das hat mich immer fasziniert. Und wenn ich dann im Büro mitbekommen habe, wie schwierig diese Themen sind, dann habe ich immer mich gefragt, wo ist da eigentlich die Lücke? Und so bin ich an den Lehrstuhl damals an der TU München gegangen und dann hat das so seinen Lauf genommen. Und ich finde ja, dass das eben eins ist und dass wir nicht immer sagen sollten, das ist TGA und das ist Bauphysik und das ist Architektur und das ist Fassadenplanung und das ist Konstruktion, sondern am Ende entwerfen wir gute Häuser.
Deswegen auch der ganzheitliche Ansatz, ne?
Genau.
Aber ist ganz interessant, weil ich bin auch in so einem uralten Haus groß geworden. Da war es immer kalt, nur der eine Raum war warm mit einem Ofen, aber mich hat das jetzt nicht dazu inspiriert, diesen Weg in der Architektur oder Planung einzuschlagen. Ich fand das immer irgendwie anstrengend, in so alten, kalten Häusern zu leben und bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr muss, ehrlich gesagt. Aber gut.
Würde meine Mutter unterschreiben. Die ist auch froh, dass es, glaube ich, nicht mehr muss.
Aber Sie meinen ja eigentlich viel mehr, aber da kommen wir gleich zu. Also Sie haben das ja bereits beschrieben, also die Schnittstelle von Architektur und technischen Systemen liegt Ihnen, da steckt Ihre Leidenschaft drin. Erklären Sie unseren Zuhörenden vielleicht nochmal den Begriff, weil diese den noch nie gehört haben. Also was verstehen Sie im Bauwesen unter Low-Tech?
Ja, das ist so ein Begriff, der ist auch nicht definiert. Deswegen kann man da natürlich selber immer viel reininterpretieren. Mir geht es am Ende vom Tag darum, zu hinterfragen, was brauchen wir wirklich, um gut miteinander als Gesellschaft leben zu können. Was für gebaute Strukturen, wie sehen die aus? Wir reden auch meiner Meinung nach zu wenig über die Schönheit, über die Frage, wie viel Identität kann ein Gebäude stiften? Und wir reden viel zu viel darüber, was es technisch kann und was es energetisch kann und vergessen, dass das nicht die einzigen Stellschrauben für Qualität sind. Und wahrscheinlich führt das dazu, eben die Dinge schon auch kritisch zu hinterfragen. Also ich sage jetzt mal, ich hinterfrage das enorm, ob wir wirklich Lüftungsanlagen in unseren Häusern brauchen, um Energie zu sparen, wo wir wissen, dass sie nicht zum Energiesparen da sind, dann ist es ein Komfortthema. Genauso in Schulen. Oder ist es wirklich ein Thema, dass ich alles regeln und steuern können sollte, obwohl ich es dann doch nicht mache als Mensch? Auch da gibt es ja viele gute Monitorings, die uns zeigen, dass wir auch mit einer gewissen Technik überfordert sind als Nutzende. Und das ist wahrscheinlich der Begriff des Low-Tech. Da geht es nicht darum, Häuser zu bauen, die gar keine Heizung mehr haben oder gar keine Technik oder keine Steckdosen. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht eigentlich darum zu sagen, wie wenig ist genug, um ein gutes Leben in einem Haus führen zu können. Mhm. Und können wir uns das als Gesellschaft leisten, so viel Technik zu installieren, wenn wir sie am Ende nicht beherrschen und sie eher dazu führt, dass wir sogar, weil wenn man Technik falsch nutzt, kann sie natürlich auch zum sogenannten Rebound-Effekt führen und mehr Energie verbrauchen.
Mhm. Das klingt ja nach Reduktion, also vor allem eine Reduktion von Anforderungen und Technik. Was bedeutet das eigentlich, das einfache Bauen oder das Low-Tech-Bauen für unsere Mieten? Sinken die dadurch, weil die Baukosten sinken? Haben die Mieter da irgendwas von?
Ja, das wäre wünschenswert natürlich, wenn insgesamt das Bauen günstiger würde. Aber das Bauen ist per se ja auch gebunden an, also ich würde jetzt mal sagen, es sind so zwei Themen. Das Haus, das teuer ist, aber es ist natürlich auch das Grundstück, das sehr teuer ist, gerade in dichten Gebieten. Daran kann jetzt Low-Tech wenig ändern. Aber es ist sicherlich die Frage wirklich, was brauchen wir und wie können wir einfacher bauen und wie können wir einfach konstruieren. Es geht auch beim Low-Tech nicht nur darum zu sagen, ich lasse jetzt jede zweite Heizschlange weg oder ich baue keine Wohnraumlüftung oder keine Schullüftung, mach's Fenster auf. Es geht auch um das einfachere Bauen in der Konstruktion. Und da ist natürlich auch, stecken auch sehr viele komplexe Zusammenhänge drin, die dann auch wieder komplexere Planungsleistungen erfordern, detaillierte Wärmebrückennachweise und all diese Themen, die natürlich auch in Summe dann schon zu günstigerem Bauen führen. Also von daher würde ich schon eine Prognose geben, dass es günstiger wird. Gleichwohl haben wir schon so ein Thema, Sie haben gerade vom Reduzieren gesprochen. Ich habe letzte Woche auch einen Vortrag halten dürfen in Lüneburg und der hatte den schönen Titel »Die Innovation des Reduzieren«. Und von daher ist es auch eine gesamtgesellschaftliche Frage natürlich, was wir mit Qualität verbinden. Und deswegen kann das schon zu günstigem Wohnen führen, aber es ist sicher nicht der einzige Schlüssel.
Ja, genau. Kennen Sie Beispiele, wo die Einfachheit im Bau auch zu einem guten Design geführt hat? Sie haben ja gesagt, es ist nicht nur die Reduktion von Haustechnik, sondern da gibt es auch mehr Stellschrauben, um Einfachheit zu bewirken und die dann auch dazu führen, praktisch, dass die Mieten sinken für die Mieter. Kennen Sie Beispiele, wo die Reduktion mit einem guten Design verbunden ist?
Ich muss die Frage vielleicht aber auch nochmal umstellen. Ich kenne auch viele gute Beispiele, die viel Technik und viel Effizienz haben und die trotzdem kein gutes Design haben. Also das muss man auch mal an der Stelle sagen und die sehr teuer, ich kenne sehr viele teure Gebäude, die auch keine gute Gestalt haben, um mal bei dem Begriff zu bleiben. Gute Beispiele im Wohnungsbau gibt sicherlich viele. Also ich finde auch, wir brauchen auch gar nicht immer unsere neuen Häuser anschauen. Wenn ich an Hamburg denke, denke ich natürlich an Fritz Schumacher und denke ich an Egon-Eiermann-Gebäude zum Wohnen, die intelligente Grundrisse haben und auch meiner Meinung nach ganz schön sind, oder Alvar Aalto in Berlin im Hansaviertel. Also es gibt ja sehr einfache, sehr gute Häuser, die einfach, das sind ja Prinzipien, die hinter dem einfachen Bauen liegen. Also kann ich irgendwo querlüften. Ist ein Grundriss gut geschnitten? Also zum Belichten, zum Belüften, zum Verstauen. Das sind ja auch Fragen der Schönheit. Begegne ich mir auf dem Flur? Ist der Flur auch eine Zone, die ein Entree schon ist in eine Wohnung? Also es sind ja alles Themen, die auch zu einer guten Gestalt oder zu einem hohen Wohnwert dazugehören. Von daher sind es sicherlich auch ältere Beispiele, die ich kenne. Und die Häuser von Florian Nagler in Bad Aibling sind sicherlich auch Low-Tech-Häuser in der Konstruktion, also als immer als einschalige Wand gedacht und auch umgesetzt, sind von der Haustechnik sehr einfach gehalten, aber jetzt kein Rocket Science, sag ich mal. Die haben Heizkörper und Fensterlüftung und einen Badabluftventilator. Also von daher ist es ja, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ich muss da immer etwas schmunzeln, dass wir eben über so ganz normale Konzepte, die Jahrzehnte normal waren, jetzt sagen, das ist innovativ und die sich auch bewährt haben. Also von daher, oder es gibt das schöne Sepp-Ruf-Gebäude in München, eine Theresienstraße, auch ein älteres Beispiel, das eben nach den Prinzipien, wie ich eine Wohnung gut belüften kann ohne Technik, wie ich auch vielleicht eine Tür zu einer Küche mal zumachen kann. Das sind ja so ganz einfache Themen, wo Treppenhäuser außen liegen.
Ja, klingt spannend und wir sind auch gespannt auf die Zukunft, was für Beispiele und Gebäude da noch dazukommen. Wir sind jetzt mit unserem kleinen Technikkurs schon fast zu Ende. Wir wissen jetzt, was Low-Tech ungefähr bedeutet, und wir haben aber noch die sogenannte Gebäudeklasse E, die in aller Munde ist. Das E steht dabei für einfaches und zugleich experimentelles Bauen. Können Sie das kurz erklären, was das ist und warum das für die Zukunft des Bauens wichtig sein könnte? Also kurz und einfach.
Ja, mache ich gerne. Kurz und einfach. Also die Initiative kommt ja aus Bayern, von der Bayerischen Architektenkammer, und in Person auch Lydia Haag haben wir das zu verdanken, der Präsidentin der Kammer, die sich sehr nach Amtsantritt dafür eingesetzt hat, dass wir doch wieder einfacher bauen sollten. Und eben gesagt hat, wir brauchen einen Rahmen, in dem wir diskutieren können und der das eben darstellt, was es vielleicht auch baulich, aber auch juristische Themen betrifft. Und wenn wir den Gebäudetyp E vereinbaren mit der Bauherrschaft, dann sind wir vielleicht auch raus aus diesen Haftungsfragen. Das ist so der übergeordnete Wunsch, weil am Ende, und wir dürfen ja in Braunschweig gerade die 19 Piloten in Bayern wissenschaftlich begleiten. Ich komme auch gerade aus dem Workshop letzten Freitag, und da ging es den ganzen Tag um juristische Themen. Das geht immer um die Frage, was sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, auf die ich natürlich immer verwiesen werde, wenn ein Schaden entsteht. Das ist ja das, was Planende so scheuen, dass ein Schaden entstehen könnte. Ob er jetzt groß ist oder klein ist oder kaum sichtbar, das ist gar nicht so wesentlich dabei, sondern die Frage ist ja wirklich, das Bauen ist so komplex, und wenn wir uns immer alle 300% absichern, dann wird es eben teuer und noch komplexer. Und darum geht es eben zu sagen, was ist wirklich wesentlich, das Leib und Leben schützt, das sind die sogenannten bauaufsichtlich eingeführten Normen und Richtlinien. Und was hat empfehlenden Charakter? Und wie komme ich jetzt dazu, nicht immer sofort auf diese empfehlenden Normen bezogen zu werden, sondern zu sagen, ich bin der Treuhänder, die Treuhänderin der Bauherrschaft, und wir entscheiden zusammen, dass das die beste Lösung ist. Egal, was vielleicht in einer Norm, in einer Richtlinie oder in einer anerkannten Regel der Technik steht. Und wenn wir das vereinbaren, dann gilt es für uns beide. Das ist sehr wichtig, dass das nicht nur für den Planenden gilt und dass nachher Bauherren sagen können, woher hätte ich das denn einschätzen können, dass das zu einem Fehler führt. Und um dieses ganze Konstrukt geht es. Und es geht auf der einen Seite inhaltlich, technisch gesehen darum, einfacher zu bauen. Und in den 19 Piloten, das sind 15 Wohngebäude und 4 Schulen, da geht es eben darum zu schauen, wo stecken die Komplexitäten, also auch inhaltlich. Und warum entscheiden Planende oft, dass sie das so machen, sehr komplex? Steckt da wieder eine Norm dahinter? Steckt da eine Überzeugung dahinter? Steckt da der Anreiz dahinter, das Honorar möglichst hochzutreiben? Auch das wird diskutiert in dieser Runde. Und auf der anderen Seite sind es eben die Fragen der Haftung. Und wer übernimmt die Verantwortung, die ganz deutlich dort diskutiert werden? Und wo man eben jetzt auch versucht, im Bundesjustizministerium in Berlin ja auch eine Lösung zu finden, was ist eigentlich wirklich eine geltende anerkannte Regel der Technik oder allgemein anerkannte Regel der Technik und was ist eigentlich eine, die sich auf Komfortoptimierung bezieht. Das ist ja gerade der Referentenentwurf und um dieses Spannungsfeld geht's. Was können wir vereinbaren, wenn wir einfacher bauen? Und es geht auch darum, diesen schadenfreien Mangel aus dem Bauen zu bekommen. Mhm. Also diesen Begriff des schadenfreien Mangels, dass wenn nichts da ist, aber jemand einen Fehler finden will, um jemanden zu belangen, dass wir das Thema wegbekommen.
Ja, habe ich verstanden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir schaffen diesen Rahmen, dass planende Bauherren oder sonst wer in diesem Prozess ist, einfach bauen. Glauben Sie, dass das auch zu weniger Bürokratie führt? Denn ich kann mir vorstellen, die planenden Bauherren verständigen sich darauf, bestimmte DIN-Normen wegzulassen. Der einfache Bauantrag kommt dann ins Bauprüfabteilung und dort sitzt dann der Bauprüfer und muss sich erstmal damit auseinandersetzen. Passt das eigentlich? Welche Norm wird weggelassen? Welche DIN darf man weglassen? Kann das dazu führen, eigentlich auch, dass die Bauprüfämter komplett überfordert werden, weil sie gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich einfach und was ist fahrlässig und was darf man nicht. Also ich glaube ja, dass es immer nur die eine Seite der Medaille ist, weil wir haken jetzt schon so sehr in diesen Genehmigungsprozessen fest, ohne einfach zu bauen. Mhm. Und ich glaube, das muss man unbedingt mitbauen.
Da treffen Sie einen sehr wunden Punkt. Das ist gerade am Freitag ganz deutlich geworden. Da sitzen ja auch die öffentliche Hand, die ja auch selber teilweise baut und genehmigt in einem Haus. Und dann kommt schon der Vorwurf des Verschiebens von Verantwortung aus dem Planungsteam auf die Bauherrschaft, mit der Bauherrschaft in die genehmigenden Behörden. Also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man da, und da ist schon die Frage, was ist sicherheitsrelevant und was ist Komfort? Die könnte an der Stelle helfen, auch wenn das gerade schon wieder kritisch diskutiert wird, dieser Aspekt des Referentenentwurfs. Aber es ist ein Weg sicherlich, der helfen könnte, gerade um eine Absicherung in der Genehmigung und auch eine Vergleichbarkeit zu bekommen. Weil wir wollen ja auch versuchen, maximal gerecht in diesen Entscheidungen zu sein. Und wir können nicht dem einen das genehmigen und dem anderen Bauvorhaben dann nicht. Also von daher ist es sicherlich zu kurz gedacht, es nur in der Verantwortung zu suchen der Planungsteams. Und die andere Frage ist ja auch, was steht in Mietverträgen drin, was steht aber auch in Kaufverträgen drin? Und da sind wir wieder bei einem gesellschaftlichen Thema. Solange wir denken, dass viel Fläche ist ja nicht unbedingt ein guter Raum, muss man auch mal sagen, aber große Anzahl an Quadratmeter ist bei uns Qualität in der Gesellschaft. Also wenn ich eine große Wohnung habe, dann ist es was Tolles. Wer auf kleinem Fuß lebt, da wird dann schon so etwas mitleidig häufig geschaut. Deswegen ist auch die Frage, dass wir Gebäudetyp E immer als Minderung von Qualität, es ist sehr schlecht konnotiert, dass auch in den Ämtern wird sowas dann als Minderqualität diskutiert. Und das muss aus den Köpfen raus. Es ist einfach etwas ganz anderes. Und ob das dann ein Beirat entscheiden muss bei einer Baugenehmigung oder ob es dann dazu demnächst nicht nur Stadtgestaltungskommissionen gibt, sondern auch einfach Bauenkommissionen, das weiß ich auch noch nicht, wie das weitergehen kann. Aber es geht eben auch darum, nicht zu sagen, Gebäudetyp E ist jetzt das kostengünstige, sozial geförderte Bauen, dass die Schere noch weiter aufgeht, sondern dass wir auch zeigen, dass wir mehr Qualität schaffen. Also auch im Sinne der Haltbarkeit, in Wohnqualitäten, bauklimatisch. Also es ist schon wichtig, denke ich, dass wir auch über Qualität sprechen und nicht nur über Reduzieren als aus dem Mangel.
Ja, mein Eindruck ist allerdings häufig, dass das Thema kostenreduziertes Bauen auch zu Lasten nachhaltiger Baustoffe, zu Lasten von Barrierefreiheit, zu Lasten vielleicht auch von Bedingungen zur Mobilitätswende führen. Also ich glaube, das ist so, wie Sie sagen, einfach bauen muss immer auch den Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit beibehalten. Es darf nicht billig werden, denn billig zu bauen ist aus meiner Sicht ein Rückschritt. Also wenn man wieder Wärmedämmverbundsystem fördert und wieder den Klinker ersetzt, also da ist eine Gratwanderung, finde ich, die man sehr gut in der Wissenschaft und auch in der Praxis noch diskutieren muss.
Absolut. Aber wenn ich mir dann auch Häuser anschaue, Oder eben die Frage, auch der Schlüssel an Quadratmetern, dann steckt da natürlich schon auch ein hohes Potenzial drin, das muss man sagen. Und was Sie sagen, ist aber eine einfachere Konstruktion ist meistens auch die günstigere. Aber sie ist nicht unbedingt auf den U-Wert bezogen immer die effizienteste. Und deswegen müssen wir schon, um weiterzukommen aus dieser Frage, der immer weiter denken der Effizienz bei gleichem Preis, das ist etwas, da müssen wir schon drüber sprechen, auch ehrlich, dass natürlich die Häuser auch, wenn ich viele nachhaltige Stoffe brauche, ist es wahrscheinlich schon günstiger, als wenn ich viele schon sehr lange eingeführte und in hohen Margen vorhandene Baustoffe verwende. Mm, mm. Und von daher ist die Langlebigkeit und die Frage des Lebenszyklus und der Komplexität, die ist sicherlich auf jeden Fall auch mal vor dem Aspekt des kostengünstigen Wohnens oder Bauens insgesamt zu diskutieren. Mm.
Ich habe das im Intro schon erzählt, Sie sind ja nicht nur in der Praxis unterwegs, sondern Sie sind auch Professoren und haben einen Lehrstuhl an der TU Braunschweig. Und ich habe in vielen Podcasts von Ihnen schon gehört, dass Sie dort auch ein Reallabor betreiben und Sie forschen dort zu CO2-Neutralität. Mhm. Können Sie kurz erläutern, was genau Sie da machen eigentlich an Ihrem Lehrstuhl? Ja,
gerne. Also vielleicht beschreibt es am besten den Titel, den ich diesem Institut gegeben habe, die Energie der Architektur, weil er auch zu sehr viel Aufsehen, es hat zu viel Aufsehen geführt, als ich das Institut umbenannt habe und die Kollegen Ingenieure auch schon Fragezeichen in den Augen hatten, was das wohl werden wird, wenn ich über, da gingen Begriffe wie Feng Shui durch die Fakultät und bis hinein ins Präsidium. Und ich meine damit was ganz, ganz Einfaches. Das hat gar nichts mit Humbug zu tun oder mit Zauberei, sondern es geht doch darum, dass wir Architekten und Ingenieure ausbilden, um die beste Lösung gemeinsam zu finden. Und deswegen muss auch Architektur, und ich gehöre zum Department Architektur, ist jeder Strich verantwortlich. Wir verantworten schon als Architekten und Architektinnen, wie viel Energie wird das Haus nachher brauchen? Wir verantworten, wie viel Energie steckt in den Materialien, indem wir uns über Konstruktionen denken. Wir können konstruieren und gestalten ja häufig nicht oder eigentlich kann man es nicht von ganz getrennt voneinander denken. Und deswegen, gerade wenn es ums einfache Bauen geht. Und der dritte Aspekt, der ist auch wesentlich, ist die Frage, wie viel Energie oder wie nimmt Stadt und Gebäude am Energienetz der Zukunft teil? Also wie kann ich auch Gebäude einbinden in die Erneuerbaren bis hin zu, wie können erneuerbare Energien im Gebäude angewendet oder eben auch implementiert werden. Und das sind eben genau dieses Spannungsfeld, in dem wir lehren und forschen. Und zum letzten Punkt, das ist eigentlich der komplexeste, aber auch an der Stelle ist das Reallabor entstanden. Wir haben hier einen sehr schwierigen Grundriss im BS4, ist ein dreieckiger, tiefer Grundriss, ein Gebäude aus Anfang der 70er Jahre und nie saniert worden, Hochhaus und eine Fassadensanierung war jetzt nicht möglich mit der Berufung einer Professorin, wäre auch ein bisschen übertrieben. Ich habe gesagt, aber das Raumklima war wirklich zu heiß im Sommer und wir haben sehr viel Heizenergie gebraucht, wenn wir es eben warm haben wollten. Und wir haben dann den neuen Grundriss so gestaltet, dass wir gezielt drei Wände aus Lehm konstruiert mit unterschiedlichen Systemen hier implementiert haben, die Solarstrom, wenn er nicht im Netz genutzt wird. Also es gibt ja sehr viele Tage, gerade im Sommer, im Jahr. Und der Sommer war das größere Problem, hier auf der Etage. Wenn er nicht genutzt wird, dann läuft bei uns eine reversible Wärmepumpe, erzeugt Kälte und die speichern wir in den Lehmwänden. Also wir kühlen diesen Lehm sehr stark runter, weil er ja auch nicht zur Tauwasserbildung neigt. Und das testen wir eben real hier aus. Und wir testen eben auch aus, dass wir nicht an jedem Punkt auf der Etage das gleiche Raumklima haben, sondern dass wir uns woanders hinsetzen, wenn wir uns nicht wohlfühlen. Also auch diese Interaktion, nicht, dass der Raum uns immer nur dienen muss, sondern dass es eben auch ein, im Winter kann ich mich näher ans Fenster setzen, wenn ich nicht so empfindlich bin. Ich kann mich aber auch näher an die warme Wand setzen. Also im Winter wird sie über Wärmepumpen betrieben. Und suche mir eben dieses Klima oder ich setze mich in Raum-in-Raum-Konzept. Also darum ging es in diesem Reallabor. Wir haben aber auch andere Reallabore. Eins wird gerade in Berlin umgesetzt. Es ist ein Wohnungsbau gemeinsam mit Kollegen der TU Berlin, Eike Rosfer-Klinge und Piero Bruno von der Uni Stuttgart, wo es auch um Wohnungsbau geht, der an jedem, und das ist dann schon wieder Forschung, und habe ich am Anfang gedacht, ist es schon ein Forschungsantrag. Wir haben Häuser, mehrgeschossigen Wohnungsbau entwickelt, wo jeder Raum ein Fenster hat und wir pro Person nur 20 bis 25 Quadratmeter brauchen, keinen Keller und auch kein Dachgeschoss. Also auch mit Abstellräumen in den Wohnungen haben wir eben Grundrisse entwickelt.
Jede Wohnung ist nur 25 Quadratmeter groß?
Nein, pro Person im Gebäude.
Ah ja, okay. Ah ja, interessant. Ihr Reallabor in Braunschweig, ist das eigentlich schon abgeschlossen? Haben Sie schon Sie arbeiten und leben, hätte ich beinahe, leben tun Sie da ja nicht, aber Sie arbeiten dort.
Auch manchmal.
Wie sind so die Erfahrungen mit diesem Reallabor? Finden Sie das gut, dass man sich bewegt? Passt das irgendwie zu einem komfortablen Leben und Arbeiten? Oder frieren Sie
mich
da
Ständer? Wenn Sie fragen, schon. Wenn Sie meine Mitarbeitenden fragen, vielleicht weniger. Aber die sind natürlich... Die zählen am meisten natürlich. Nein, wir zeichnen das ja auch auf und monitoren das, was hier drin passiert. Und jeder, der in dieses Institut reinkommt, findet das unheimlich schön, weil das sehr großzügig ist, weil wir natürlich auch hier ständig umbauen wollen und uns woanders hinsetzen können. Und das andere, was wir auch hier ausprobieren, ist eben, wie viel muss man eigentlich einbauen, bis man einzieht, und was vermisst man dann von so Dingen, von denen man denkt, das hat man so. Und so haben wir fast gar nichts mehr im letzten Jahr hier implementiert, sondern sind eigentlich in so einen halbfertigen Rohbau gezogen, der sehr gut funktioniert. Also von daher, und wir frieren überhaupt nicht. Also es ist im Gegenteil. Es ist eher sehr warm, weil wir eben sehr freie Flächen haben und auch die Sonne, die hier reinkommt, sehr gut im Winter nutzen können.
Wir haben ja jetzt von dem Reallabor gehört, wir haben Ihr Low-Tech-Ansatz verstanden, und das sind ja eigentlich immer so Ebenen, die mehr oder weniger einen Raum oder ein Gebäude in den Vordergrund stehen. Wir als IBA Hamburg sind ja aber Quartiersentwickler und wir haben ganze Quartiere, die wir in die Umsetzung bringen müssen. Wie würde auf dieser Maßstabsebene aus Ihrer Sicht ein Low-Tech-Ansatz aussehen? Was müssten wir als Quartiersentwickler, die ja nicht selber bauen, sondern nur die Voraussetzungen für das Bauen schaffen? Welche Voraussetzungen dürfen, müssten, sollen wir nicht mitgeben? Was empfehlen Sie uns?
Also auf Quartiersebene sehe ich das schon so, dass die Netze sind wesentlich. Das Netze, wenn wir eben ein neues Quartier denken dürfen. Das ist ja immer die Frage, wie viel Bestand ist da, wenn wir jetzt mal ein neues Quartier denken.
Sie meinen Wärmenetze, ne?
Auch natürlich ein Stromnetz. Also es geht schon darum, denke ich, auch das Abwassernetz. Wir denken immer an Wärme und den Strom und den Abwasser. Auch das haben wir schon gelernt, dass man natürlich auch diese Netze, auch die Abwassernetze sehr gut nutzen kann, zum Beispiel zur Abwärmegewinnung, oder auch die Frage, können wir dort auch Wärme reinschieben im Sommer, weil es eigentlich dem Abwasser erstmal nicht schadet, wenn das jetzt keine zu großen Mengen sind. Aber das ideale Quartier für mich ist schon eines, das ein Netz hat, und wir haben versucht, so ein Quartier schon, oder es wird gerade umgesetzt. Deswegen weiß ich nicht, ob es am Ende schon der Erfolg ist, aber zu sagen, wir bauen ein Netz, das ein kaltes Netz hat im Sommer, also die Erdkühle im Sommer durch das Netz schickt und damit auch die Gebäude, und dann sagen immer alle, jetzt kühlst du Gebäude und sprichst über Low-Tech. Das hat mit Kühlung überhaupt nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir den Boden regenerieren müssen an der Stelle. Und wenn wir sowieso Flächenheizsysteme haben in den Häusern, dann können wir natürlich auch einfach dieses kühle Wasser im Sommer durch die Gebäude schicken. Und wir werden mehr Hitze bekommen. Wir haben die Prognosen, 45 Grad in den nächsten 10 Jahren werden normal. Und die Wetterdatensätze zeigen das. Das heißt nicht, dass es immer so warm sein wird, aber es wird diese Hitzeperioden geben und es werden extremere Wetterereignisse kommen. Und von daher weiß ich gar nicht, und das wird noch, glaube ich, ein schmerzhafter Abschied, sich davon zu verabschieden, dass jedes RAV-Store und die vielen Motoren, die wir gebaut haben an den Fassaden, das Einzige sind, was helfen wird, sondern es wird vielleicht sogar dahin gehen, dass wir eben, wenn wir die Möglichkeit haben, Geothermie zu nutzen oder Grundwasser zu nutzen, da eben ein kaltes Netz machen, das dann entweder im Winter zentral an einem Punkt im Quartier Wärme erzeugt und dann auf niederem Temperaturniveau in die Häuser bringt, oder dass es dann gebäudeweise mit diesem Kühlnetz mit Wärmepumpen arbeitet, um die aufs höheres Temperaturniveau zu bringen. Das ist so eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die wir schon häufig diskutieren, da sind wir jetzt vielleicht wieder beim Vereinfachen, ist so die Frage des Aufwandes. Und wenn wir dann in Zukunft vielleicht mehr grünen Strom haben, auch können wir Häuser, die sehr gut gedämmt sind, auch einfacher bauen, indem die einfach über Strom, Warmwasser und das ganz bisschen Heizenergie, das wir noch brauchen, auch sehr zimmerweise geregelt dann zusammenbringen. Das sind so mehrere Aspekte, die wir immer wieder unterschiedlich im Büro diskutieren. Wir haben ja auch im Büro nicht nur die TGA und das Klimadesign mit der Bauphysik, sondern auch seit über 15 Jahren den Bereich Energieversorgungskonzepte. Ich glaube, es gibt nicht das Versorgungskonzept. Allerdings, und da haben wir ja auch schon Studien machen dürfen, auch für Hamburg, was die Wärmepumpenfähigkeit oder die Niedertemperaturfähigkeit vom Bestand angeht. Und dann kommen wir vielleicht mal ein Quartier mit dem Bestand. Auch da sehen wir ja, dass die Gebäude das auch ohne große Sanierungs-Rundumerneuerung schon schaffen würden, mit Niedertemperatur sehr gut zurechtzukommen. Also von daher ist, glaube ich, ein Netz, ein stabiles, robustes Netz, in das ich was reinschicken kann, aber auch rausnehmen kann.
Das ist alles.
Nicht nur immer das Winterdenken. Und ein sehr, das ist etwas, das im Bestand uns oft in die Knie zwingt, ein gutes Stromnetz mit hohen Leistungsfähigkeiten. Das ist etwas, das uns oft fehlt, dass wir eben gar nicht die Leistung haben, eine ganze Parkgarage, Quartiersgarage parallel mit Elektrofahrzeugen zu beladen und noch parallel, wenn morgens alle ihren Kaffee kochen und ihr die 2000 Watt Siebträgermaschine anspringt in vielen Haushalten, dass das dann noch reicht von der Leistung der Netze her. Das ist etwas genauso, dass wir eben auch die Photovoltaik im Netz haben. Und das andere ist eben diese Nutzung der Abwasserwärme. Da gibt's ja sehr gute Beispiele, sind oft aber getrennte Gesellschaften in einer Stadt, das Abwasser und die Energieversorgung, und das wird nicht zusammen gedacht.
Also wenn ich mir das anhöre, kann ich aus Sicht der IBA sagen, dass wir richtig gut unterwegs sind, weil das Thema Netze haben wir in allen unseren Quartieren immer mit regenerativer Wärmeversorgung, mit Quellen, die vor Ort sind, wo wir Wärme entziehen und das nochmal ein bisschen höher aggregieren. Aber das Thema Netze für Wärme und Kälte, das ist etwas, das wir anbieten oder dafür Sorge tragen, dass wir das haben vor Ort und sich die neuen Menschen oder Investoren dann an diese Netze aber auch anschließen müssen.
Ja, aber das ist ja legitim.
Ja, ja, ja.
Sonst funktioniert ja der Netzgedanke nicht.
Genau.
Aber wir erleben eben häufig, dass es nicht so vorausschauende Bauherrschaften gibt, die dann sowas denken, weil da ja ein großer Erstinvest erstmal notwendig ist.
Ja.
Das muss man schon auch ganz ehrlich sagen. Und dass die Einzelgebäudelösung auf kurze Sicht, und da sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit und der Langlebigkeit, auf kurze Sicht gesehen ist eine Einzelgebäudeplanung häufig dann doch von den Investitionskosten günstiger.
Mhm. Nee, also Thema Netze hat die IBA Hamburg in allen Quartieren. Das ist ja schon mal gut. Und wenn wir jetzt an den Hochbau mal denken, gibt es aus Ihrer Sicht da Themen, um dafür Sorge zu tragen, wenn man das Thema Einfachbauen jetzt spielt, dass das nicht zu Qualitätsverlusten im Design, also Sie sagten ja vorhin auch, schön zu bauen ist auch eine Qualität.
Mhm.
Wie stellen wir das sicher, wenn wir jetzt alles unter der Lupe einfach und kostenreduziert weiterentwickeln? Wo müssen wir aufpassen, dass Design und Architekturqualität nicht verloren geht? Oder ist egal, Hauptsache wir sparen.
Aber wir bauen ja jetzt komplex und es wird auch nicht. Wir bauen ja jetzt auch Häuser, die... Also nochmal ganz kurz abschließend zu den Netzen. Eine Sache, was wir auf jeden Fall tun sollten, ist, wenn wir schon so intelligente Netze haben, uns nicht zu versuchen, immer mehr Handschellen anzulegen, dann noch oben die letzte Kilowattstunde durch komplexe Konstruktionen und viel Gebäudetechnik mit Wärmerückgewinnung, dass wir das auch noch versuchen dann. Sondern ein robustes, gutes Netz ist für uns der erste Weg, so sehen wir das immer, der erste Weg einfach zu bauen, weil ich dann nicht eben alles in der Systemgrenze Gebäude erreichen muss. Und zu den Gebäuden selber, vielleicht werden die Häuser auch wieder ein bisschen schöner, wenn uns das Planen auch wieder mehr Freude macht, weil wir sind zu solchen Dienstleistern verkommen und unsere Gebäude, die können jetzt Schallschutz und Energieeffizienz, sie können ganz viel, aber wir reden gar nicht mehr über die Gestaltung. Und dann reden wir aber innerhalb dieses riesen Anforderungskatalogs an Komfortanforderungen, reden wir dann noch über Kosten reduzieren. Und das sieht man den Häusern an, weil wir das Geld in das stecken, was am Ende vom Tag messbar ist, und Schönheit ist nicht messbar. Und das ist ein großes Problem, das wir, glaube ich, haben. Und aber trotzdem gehen wir alle gerne am Chile-Haus vorbei in Hamburg, wenn ich mal in Hamburg bleibe, oder lieben ist, durch Eppendorf zu laufen und uns die schönen Fassaden anzuschauen und die Atmosphäre zu genießen und auch diese sehr hohe Identität, die diese Gebäude mit sich bringen. Mhm. Und die können dahinter oft die Qualität nicht. Und es geht ja nicht darum, dass man jetzt beim Gebäudetyp E oder beim einfach Bauen sagt, also jetzt mache ich alles nur noch
seriell.
Ich sag's jetzt mal seriell und in Modulen und als Platten, sondern vielleicht verteilen wir auch wieder das Geld etwas anders in die Themen, die lange bleiben und den öffentlichen Raum, der uns allen gehört, auch bespielt. Das müssen wir auch mal ehrlicherweise sagen, dass die Fassade nicht nur zu dem Haus gehört, sondern auch das Kleid des öffentlichen Raumes ist und deswegen auch vielleicht mal wieder etwas mehr Beachtung finden muss und nicht, dass dann innen drin alles top funktioniert und der U-Wert passt und der Schalldämmmaß passt und was alles passt und die eingewickelten Wasserrohre passen und die Vorlauftemperatur passt und alles passt und alles ist legionellenfrei. Aber dann müssen wir überlegen, können wir uns jetzt noch einen Öffnungsflügel leisten oder können wir uns jetzt noch ein schönes Fenster leisten, ein qualitätvolles Fenster leisten, einen guten Putz, eine einfache Wand. Da fängt's an, nämlich, wo dann vielleicht die Gesamtgestalt auf einmal sehr leidet, auch wenn innen drin alles top funktioniert.
Sie haben ja vorhin gesagt, jeder Strich in der Architektur hat irgendeine Auswirkung, wenn man weiter entwirft und so weiter. Und es bringt nichts, wenn man einen fertigen Entwurf dann am Ende wieder versucht, runterzusparen und kostengünstiger zu gestalten. Diese Erfahrungen, die machen wir oft, also weil auch gerade in diesen Jury-Sitzungen, das ist ja eine bunte Mischung an Menschen, die dort über den ersten Preis eines Entwurfs entscheiden. Und dann steht man, ja, diejenigen, die das denn weiterplanen müssen, vor diesen wahnsinnigen Anforderungen, diesen Kostenrahmen zu halten, der am Anfang schon nicht richtig gesetzt war. Aber da weiß ich auch noch nicht, wie man da zu einer Lösung kommt, damit man nicht am Ende eines langen Prozesses feststellen muss, da sind wir angefangen, jetzt stehen wir da, Trauerspiel. Ne?
Auch das ist tatsächlich ein Thema Gebäudetyp E, worüber gesprochen wird. Die Piloten sind zum großen Teil öffentlicher Hand. Ist jetzt ein Totalunternehmer in Zukunft die Lösung? Oder wie vergeben wir eigentlich und welche Teams arbeiten eigentlich daran und wie finde ich eigentlich die Menschen, die die gleichen Ziel vor Augen haben, nämlich das Weglassen und das Diskutieren um die richtigen Aspekte, wie wir es eben auch schon gehört haben. Und ich bin schon immer noch ein großer Freund der Wettbewerbe, auch der Architekturwettbewerbe. Ich denke aber, die Kultur in den Jurys ist sehr unterschiedlich. Und bin ja auch in einigen Jurys und ich habe aber das Gefühl, dass wenn man nicht dogmatisch denkt, auch im Bereich Energie, oder wenn man wirklich dann auch sagt, also das ist jetzt nicht entwurfsrelevant. Unsere Auslobungen sind viel zu überfrachtet. Das ist oft ein großes Problem mit Themen. Was ist eigentlich entwurfs- und gestaltrelevant? Was ist kostenrelevant? Was ist wirklich kostenrelevant? Ich war mal in einem Preisgericht und da war auf einer Schule drei Dachterrassen, stand nur Dachterrasse drauf, die war gar nicht möbliert oder so. Begehbare Dachterrasse stand da drauf. Und der andere hatte genauso viel Dachfläche, da stand aber nicht begehbare Dachterrasse, da stand Dachfläche. Und der eine Entwurf ist so ausgeschwenkt bei den Kosten, das finde ich sowieso immer so ein bisschen schwierig, wie dann in Wettbewerben Kosten bewertet werden in der Vorprüfung. Und der andere war der günstigste. Und dann hieß es ja, es liegt an den Dachterrassen. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel, wo man versucht, die Dinge dann über Preise, über Effizienzkennwerte, über BGF, über was auch immer, versucht, vergleichbar zu machen. Das ist ja auch ein völlig legitimer Wunsch der Menschen vielleicht, um wirklich alle richtig bewerten zu können. Aber es haut oft nicht hin, das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, aber Sie sitzen ja auch bei diesem Thema an der Schaltstelle. Sie lehren ja auch Architektur. Und Sie können ja eigentlich auch den kommenden Generationen beibringen, wie man in der Architektur diese zukünftigen Herausforderungen am besten meistern kann. Also welchen Inhalt vermitteln Sie zu diesem Thema?
Was ich wichtig finde, das finde ich wichtig bei mir am Institut, aber das finde ich auch wichtig in Berufungskommissionen, in denen ich bin, dass wir wirklich eine ausgewogene Lehrendenschaft haben, die aus der Praxis kommt. Das ist etwas, das dürfen wir nicht verlieren im Bauwesen. Natürlich haben wir auch sehr geschätzte Kollegen, die sich über Theorie, über die Baugeschichte, über unterschiedlichste Themen auch, das ist genauso wichtig. Aber es muss ausgewogen bleiben. Und da geht der Trend nicht unbedingt hin. Auch da versucht man eben sehr gut zu vergleichen zu können. Und da leistet die Architektur einem keinen Gefallen. Hat mal das Ministerium zu mir gesagt, wie wollen Sie denn ein sehr gutes gebautes Werk bewerten wollen? Wie viel Preise, welche Preise muss jemand gehabt haben? Ich sagte, das müssen Sie schon uns überlassen. Die neuen Kollegen, Kolleginnen aussuchen. Aber das will man auch nicht. Das wirkt irgendwie zu willkürlich. Ich weiß es nicht. Aber das ist wesentlich, glaube ich, so grundsätzlich in der Lehre. Und das ist mir auch wichtig, dass ich sagen kann, den Studierenden, also jetzt mal, TGA ist jetzt nicht das geliebte Grundlagenfach, das muss man auch mal so sehen. Aber eben, dass man an Beispielen das macht. Dass man an Beispielen sagt, wenn jetzt diese Lüftungsanlage nicht auf diesem Dach wäre, dann könnte man so und so viel Quadratmeter PV da drauf machen, dann könnte man Dachgarten machen, aber das Haus würde, weil es ein ganz tiefes Haus ist und viele Besprechungsbereiche in der Mittelzone hat, würde es nicht funktionieren. Deswegen muss ich schon überlegen, wie ist der Grundriss? Deswegen muss ich überlegen, wo gehen eigentlich Schächte in diesem Haus? Und was kostet der Kubikmeter Luft? Natürlich kann nachher der Bauphysiker immer sagen, ich brauche die aber, die Luft. Und dann kann man aber immer noch sagen, wofür denn und was kostet das? Also dieses Verhandeln um die wesentlichen Stellschrauben, das ist mir wichtig. Aber auch immer den Rückschluss eben in die Architektur. Wenn ich eben ein tiefes Haus baue, manchmal geht's ja auch städtebaulich nicht anders oder geht's, will man das auch, dann ist es einfach die Konsequenz, dass ich dort Luft hinbringe. Das ist einfach so. Und um solche Konsequenzen, um wirklich dort mündige Planer und Planerinnen an den Tisch zu bekommen, das ist mir wichtig, das ist uns aber in Braunschweig auch wichtig. Also, dass das Lernen und Lehren nicht in so einem luftleeren Raum passiert, sondern das Konstruieren, das Technische, aber eben auch die Gestalt zusammengehören.
Das finde ich super interessant. Würde ich sofort studieren bei Ihnen. Wirklich.
Gerne. Dürfen Sie gerne.
Naja,
Hamburg ist nicht so weit. War ein Kriterium, warum ich gerne nach Braunschweig gegangen bin.
Das Hamburg, weil Hamburg nicht so weit ist. Ah, okay. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt und wenn Sie jetzt noch einen Wunsch frei hätten und in die Zukunft des Bauen denken, welche Entwicklungen und Veränderungen wären Ihrer Meinung nach besonders wichtig? Also Ihre Vision, also was braucht es eigentlich?
Für mich wäre wichtig, dass wir aufhören, die Effizienz weiter zu fördern. Ich sage das so ganz deutlich, dass wir auch zufrieden damit sein können, was wir erreicht haben. Wir haben einen sehr hohen Baustandard und ich spreche jetzt gar nicht von EH40 oder im Neubau und EH55 im Bestand. Ich spreche davon, was wir auch aus der Bautechnik heraus können. Und da reicht es vielleicht jetzt auch zu sagen, ein GEG-Standard ist der jetzige Effizienzstandard und wir schauen jetzt mit dem, was fordern wir und was fördern wir, in eine andere Richtung. Das würde ich mir wünschen, dass wir manche Dinge nochmal beleuchten. Woher sind sie gekommen? Wo stehen wir heute? Und nicht versuchen, sehr gut eingerittene Pferde immer noch weiter zu galoppieren, sondern einfach zu sagen, das ist jetzt ein Maß erreicht und wir brauchen andere Themen. Wir brauchen das Thema Suffizienz, wir brauchen das Thema CO2 pro Kopf, vielleicht eher als 10 Quadratmeter als Benchmark. Wir brauchen die Ökologie der Baustoffe, wir brauchen den Anreiz, Bestand zu halten. Das sind für mich Themen und über Qualitäten im Bestand zu sprechen. Wir müssen auch darüber sprechen, vielleicht Stadtreparatur auch mal einen Abriss braucht. Also da ist mir manchmal die Diskussion, die ich sehr wichtig finde, die wir führen, aber sie darf auch da nicht in einen Dogmatismus verfallen. Auch das ist wichtig. Und das würde ich mir wünschen, dass wir nochmal genauer unter die Lupe schauen, was wir von dem, was uns jetzt 30 Jahre sehr umgetrieben hat und auch erfolgreich war in vielerlei Hinsicht, dass wir sagen, aber da ist jetzt einfach... Ein Verein wird ja auch aufgelöst, wenn das Vereinsziel erreicht ist. Das ist einfach an der Stelle wichtig, glaube ich, zurückzuschauen und zu sagen, auf was können wir jetzt verzichten und wo reinstecken wir jetzt unsere Energie. Und auch in der Genehmigung, da sind wir auch wieder dabei. Wenn wir jetzt sagen, brauchen wir jetzt wirklich einen Ressourcenpass, dann müssen wir uns aber auch mal überlegen, was kann man dann weglassen, weil wir wissen alle, wir haben nicht die Fachkräfte, auf denen auch in den Ämtern sitzen, die das alles noch so beherrschen können. Und wenn wir immer noch mehr und mehr zur Prüfung geben, bis wir ein Haus bauen dürfen, dann wird es immer länger dauern.
Sehr interessant.
Und das ist für mich eben der große Wunsch, aufzuräumen und mal auf die wesentlichen Punkte nochmal kommen, die dann auch weiterführen.
Frau Endres, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank.
Danke Ihnen und schöne Grüße nach Hamburg.
Bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neu Bauen erscheint alle 4 Wochen. Sie dürfen unseren Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Social Media, das heißt X oder Instagram. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.